Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick, ich freue mich sehr, dass wir wieder eine Aufnahme machen und heute bei mir in meinem Hotelzimmer sind
Moritz,
Mo
und Thomas.
Wir sind nämlich mal wieder an einem sehr, sehr besonderen Ort, irgendwie sagen wir das immer öfter, wir sollten eigentlich nur noch an besonderen Orten aufnehmen. Wir sind im Wendland auf einem schönen alten Hof.
Ja, das heißt ein Ding der Möglichkeit. Das ist so ein wahrscheinlich hier für die Gegend ganz typischer altes Hofgut, das aber in den letzten Jahren entwickelt wurde von ganz vielen jungen Leuten, die, glaube ich, vor allem aus Berlin hierher gezogen sind und hier richtig ein großes Ding starten wollen. Und wir haben auch nachher ein Gast, der uns dazu was erzählen wird.
Ja, gleich noch viel, viel mehr dazu.
Ja, ich war gerade schon Trampolinspringen. Das habe ich seit sehr langer Zeit nicht mehr gemacht und das war eine sehr gute Erfahrung. Auch so gerade zwischen zwei Probenzeiten, da kommt endlich mal wieder Blut in den Kopf. Das ist ganz gut.
Und wir werden hier nett bekocht, was natürlich auch richtig toll ist, wenn man jeden Tag hier viele Stunden probt und hier noch zusätzlich voll verpflegt wird, muss man sich nicht so viele Gedanken machen wie sonst.
Ja. Oh mein Gott, das Essen ist so gut und das muss ich sagen, es ist auch eine rein vegane Küche und ich bin da eigentlich nicht so für zu haben, also ich habe da auch keine Berührungsängste, aber zumindest sagen wir mal so, das ist jetzt nichts, was mich so total ekstatisch werden lässt, aber das ist so unfassbar gut, dass ich jetzt doch an dem Punkt bin, also das ist saugeil.
Ja, und ich genieße es auch total, weil normalerweise ist es ja so, wenn wir proben, dass dann alle sich diese Proben mit ihrem Alltagsleben zubauen. Also dann muss man morgens noch ganz viel erledigen, in der Mittagspause muss man noch 10 Leute anrufen und noch schnell irgendwo hinfahren und abends hat man auch noch ganz viel Programm und alle verstreuen sich natürlich auch schnell wieder. Und hier ist einfach klar so, 4 Tage einfach nur da. Man kann ja auch gar nicht so viel machen, irgendwie einen Spaziergang machen, heute war wunderschöne Sonne, man kann schaukeln, abends in die Sauna gehen, ne Mori?
Jeden Abend in die Sauna, auf jeden Fall. Ja.
Aber ansonsten sind einfach mal alle in Ruhe da, man kann ganz viel miteinander reden. Es ist richtig toll.
Die Wege sind so kurz, das liebe ich. Also man stolpert aus dem Bett und 2 Minuten später kann man schon in der Probe sein.
Das ist mega cool. Und heute ist Orchesterparty, weil alle können ja sowieso nicht viel anderes machen, sind alle hier zum Tanz und Beisammensein verabredet. Auch mega cool. Ja.
Aber zu dem Ding der Möglichkeit gleich noch mehr. Wer hat denn hier was erlebt?
Wir haben schon sehr viel schöne Kühe gesehen. Sind durch Matsch gestapft, so. Also ich finde, das ist schon auf jeden Fall ein Erlebnis wert.
Und in den letzten Wochen irgendwas Interessantes passiert?
Missverständnis.
Also ich war auf jeden Fall bei der Freizeit und habe eine neue Rolle eingenommen, und zwar die als Dozent, aber zusätzlich auch Betreuer von 22 Kids im Alter von 9 bis 13 Jahren.
Was ist denn das IF?
Das IF ist das Institut für Frühförderung jugendlicher und hochbegabter musikalischer Jugendlicher
an der
Musikhochschule in Hannover. Genau, und da bin ich Rhythmuslehrer. Und genau, die kommen dann zu mir und kriegen alle einen kleinen Rhythmuskurs.
Also alle, ne? Also
alle.
Nicht nur die Schlagzeuger,
egal welches
sondern alle.
Instrument, alle kriegen einen Rhythmuskurs. Genau, und sind dann auch 3 Jahre bei mir in der Zeit. Ich sehe die jede Woche und genau. Vor 2 Wochen waren wir auf Freizeit zusammen. Natürlich mega witzig. Also einfach zu sehen, wie Kids drauf sind.
Gibt es denn eigentlich instrumentenspezifische, also welche Instrumentengruppe sind die größten Rhythmus-Legastheniker?
Oh, also willst du das wirklich fragen, Yannick?
Das ist, ich will mich ja nicht outen. Also es gibt so ein paar Instrumente, die sind wirklich, also so Gesang zum Beispiel.
Stimmt, ist ja. Das bestätigt ja auch schon das Klischee. Ja.
Und Harfe oder sowas ist leider auch echt einfach wirklich schwierig. Und ansonsten, also was man sagen kann, ist, dass viele Leute, die Pianisten sind, einfach sehr fit sind, weil die oft viele verschiedene rhythmische oder ja mehrere Komponenten auch so am Instrument schon allein in sich so vereinen. Ja.
Und wie steht es denn gerade so um den Musiker in Nachwuchs? Muss man sich Sorgen machen oder?
Nee, das sind alles kleine süße Nerds, die sind alle sehr clever und jetzt das erste Mal weg von zu Hause und sind wie alle anderen, glaube ich, in dem Alter dann 7 Uhr morgens ab zu Penny, Chips kaufen und abends, also das Einzige, was vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass wenn die dann sagen, wir machen heute Abend Party, dann sitzen die mit so einer kleinen Bluetooth-Box vorm Kamin und hören dann Brahms Klavierkonzerte und essen Chips. Ja.
Die Durchführung.
Wir hatten auch ein paar sehr spannende Projekte. Das letzte Projekt, was wir hatten, war eine sensorische Führung, hieß das, im Sprengelmuseum. Das war, Thomas, du kannst so gut solche Sachen erklären. Mach mal.
Ja, ich war vor allem da und habe gar nicht mitgemacht, sondern habe quasi, also ich habe nicht mitgespielt und es auch nicht gar nicht, also nur ganz am Anfang irgendwie mal mitentwickelt. Das heißt, ich bin quasi als Teilnehmer da mitgegangen und habe einfach die Augen zugemacht und das auf mich wirken lassen. Und es ging darum, dass wir verschiedene Kunstwerke da, die in diesem Museum hängen, mit Texten beschreiben und mit Musik atmosphärisch darstellen, damit Menschen, die diese Kunstwerke nicht sehen können oder fast nicht sehen können, trotzdem vielleicht so nah wie möglich daran kommen können. Und für mich hat es super gut funktioniert. Ich hatte natürlich den riesigen Vorteil, dass ich dann immer da mit geschlossenen Augen stehen konnte. Ich konnte mir das dann alles sehr detailliert vorstellen. Es waren total gute Texte und die Musik, finde ich, hat es auch ganz wunderbar atmosphärisch irgendwie gestaltet. Und dann konnte ich aber natürlich am Schluss einmal gucken und mir das Bild wirklich einmal anschauen und einmal quasi überprüfen, ob das dann wirklich so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja gar nicht so unbedingt das Ziel, dass man das zu 100% trifft, aber ich konnte es zumindest jetzt mal abgleichen und fand es einen ganz, ganz spannenden Prozess. Und ich glaube, es ist für die anderen Menschen, wir haben ja danach auch so eine Feedback-Runde gemacht, die dabei waren, was richtig Tolles gewesen, da mal so an die Hand genommen zu werden und auf so eine emotional-kognitive Art diese Kunstwerke trotzdem erleben zu können.
Ja, ich habe ja in dem Projekt total viel gelernt und auch, also was ich von Anfang an irgendwie spannend war oder auch zuerst gar nicht verstanden habe oder mir nicht vorstellen konnte, ist, warum jemand, der nicht mehr sehen kann oder also gar nicht mehr sehen oder nicht mehr so gut sehen kann, warum der überhaupt in ein Museum für zeitgenössische Kunst gehen will, wo halt wirklich alles eigentlich nur visuell ist, und ich habe auch ganz viel mit denen gesprochen, und das ist schon irgendwie ein spannendes Themenfeld, weil der Reiz ist schon da, diesen Ort zu erleben, ist auch ein Unterschied, manche Leute haben noch nie was gesehen, manche Leute sind erst später erblindet, also wenn man erst später erblindet ist, ist ja so ein Zurückkommen an dem Ort, und die Faszination, da wieder hinzugehen und bildende Kunst irgendwie wieder zu erleben, Das war bei denen da, und das fand ich total interessant. Also vor allem halt eben für die Menschen, die nicht mehr sehen konnten. Es war ja dann letzten Endes bei der Vorstellung war der Großteil dann doch sehende Menschen. Und die haben sich dann auch so ein bisschen übrigens, verweigert, da wirklich blind durchzugehen, sondern die haben halt auch im Anschluss mit ganz vielen geredet und die haben gesagt, wir wollten das unbedingt sehen, das Erlebnis, dieses Bild zu sehen und die Musik dazu zu hören, das hatte so einen Reiz. Die haben das nicht so gemacht wie du, Thomas. Das sah übrigens lustig aus. Thomas ist in der Probe dann immer, ist dann in den Raum gegangen und hat dann wirklich nur auf den Boden geguckt, sich eine Hand vor die Augen gehalten, um dann irgendwie zu verstehen zu können, okay, wo ist jetzt das Bild? Und dann, okay, na, ich guck's mir nicht an,
Ja, ich fand das ganz klar. Also ich wollte mir dieses Erlebnis ja auch nicht zunichte machen dadurch und fand ja eben auch, wie ich gerade beschrieben habe, diesen Prozess ganz spannend zu gucken, was für ein Bild da erstmal in meinem Kopf entsteht. Und aber natürlich mit dem großen Glück, das dann eben auch danach angucken zu können. Ja, also kann ich nicht verstehen, dass die das nicht gemacht haben.
Wir hatten auch noch ein anderes Projekt, über das wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel hier im Podcast gesprochen haben. Circling Realities haben wir wieder aufgenommen, haben das im Aufhof in Hannover gespielt. Das ist ein altes Kaufhaus, also das alte Galeria Kaufhof, ne?
Ja.
Und haben dort wieder Circling Realities gespielt und mit Projektionen und alles auswendig gespielt. Und da, Leute, hatte ich einen Moment. Einen Moment, der mich irgendwie, weiß ich nicht, so mitgenommen hat. Nämlich fand ich das so krass, weil ich mit mehreren Leuten nach dem Konzert gesprochen habe und mir haben zwei Menschen unabhängig voneinander gesagt, dass sie diese Konzerttickets für Circling Realities zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Dann bei unserer Praktikantin auch, die hat, bevor sie bei uns Praktikum angefangen hat, hat die ihrer besten Freundin Konzertkarten auch dafür geschenkt. Und irgendwie fand ich das so krass, dass unsere Konzerte jetzt so eine Wertigkeit haben oder dass das weißt du, dass das was ist, was man unter den Weihnachtsbaum stellt und dann Leute wirklich sagen so, wow, vielen Dank, das hat mich richtig gefreut, das ist so ein tolles Geschenk irgendwie, macht mich das mega stolz auch auf eine Art. Und ich finde das total faszinierend, dass das so ist. Und ich kann es auch ein bisschen, ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt.
Aber. Natürlich kannst du es verstehen, aber du bist so nah dran. Ja, aber es war wirklich schön, weil es natürlich ziemlich schnell schon eigentlich zu viele Tickets waren verkauft. Ne? Also wir hatten das Problem eher, dass wir nochmal ein Zusatzkonzert einrichten mussten. Und das hat man irgendwie auch bei den Leuten gespürt, die dann im Konzert waren. Die hatten alle schon so ein Gefühl von, ah, es ist was Besonderes hier. Und das macht es natürlich für uns auch schön zu spielen.
Voll gut, wenn die Plätze knapp sind, ne?
Es ist immer besser als andersrum, ja.
Sehr schnell ausverkauft ist immer gut. Nach 2 Wochen ausverkauft.
Ja, leider ist das ja mal wieder so ein Projekt, bei dem so das eine oder andere nicht ganz zusammenpasst. Zum Beispiel der finanzielle Aufwand, das zu verwirklichen mit den ganzen Beamern und allem, was man dafür auch einfach, also meistens kann man ja einfach nicht ganz normal einfach an die Decke hängen, sondern muss da dafür noch alles mögliche bauen und dann die Beamer und alles mögliche. Und dann können da aber halt nicht mehr als, weiß ich nicht, höchstens 80 bis 100 Leute in einer Vorstellung sein. Geht auch nur 40 Minuten, also man kann es auch öfter spielen, aber irgendwann mal ist dann auch vorbei, ne? Mori, ihr habt das irgendwie dann 3-mal gespielt am letzten Abend, dann war auch wirklich gut.
Das ist, ja, also die letzte Vorstellung war tatsächlich irgendwie die schönste, waren dann ganz viele Freunde und Bekannte.
Um 23 Uhr.
Also ich liebe so späte Konzerte selber zu spielen und auch zu hören. Ich bin ein Nachtmensch, andere sind da, haben das Gefühl so, oh Gott, jetzt muss ich noch die letzten Kräfte aufwenden. Aber das war eine sehr schöne Vorstellung und ja, aber natürlich vor allem die Blasinstrumente sind da, haben irgendwann eine Grenze. Wir spielen wie so oft einfach auch nicht das leichteste Programm, sondern ein unfassbar anspruchsvolles Programm. Da in der Zeit gerade für Klarinette und Trompete geht es da wirklich an die, und für Flöte eigentlich auch, geht es total an die Grenze des Spielbaren. Und ja, das 3-mal ist auf jeden Fall ziemlich große Herausforderung.
Ist auf jeden Fall so eine Qualität, die man bei uns im Ensemble besonders braucht, ne? So Ausdauer. Verschiedene Shows gerne auch mal so 3-mal am Tag hintereinander spielen. Das haben wir dann doch irgendwie relativ oft, auch wenn die Sachen dann kurz sind, aber das ist gar nicht so einfach für den Kopf, ne? Immer wieder mit Pausen dazwischen und sich dann nochmal aufraffen und so.
Ja, so viel Pause war da gar nicht.
Okay. Aber ich finde tatsächlich dieses auswendig spielen, mehrmals hintereinander das Gleiche. Richtig krass. Ich war da, habe jetzt hier nicht mitgespielt, aber bei Circus mitgespielt. Mhm. Und das haben wir ja auch 4-mal hintereinander gespielt. Und das finde ich, also dieses auswendig spielen, und dann spielt man schon zum 3. Mal und dann fragt man sich die ganze Zeit, warte mal, das habe ich doch gerade schon gespielt, wo bin ich da eigentlich gerade so?
Das ist immer der Moment, kurz bevor man auch rausfliegt, ne?
Wenn man drüber nachdenkt, genau. Also, ja, ja. Ihr habt da auch so eine Fuge gespielt, ich erinnere mich.
Oh ja.
Ihr drei, die hier sitzen.
Ah, die Bach-Fuge, das war halt ein richtiger Brainfuck, das auswendig zu lernen, weil sobald du halt angefangen hast, darüber nachzudenken, bin ich jetzt richtig oder falsch, dann kommt man bei Bach in so eine Schleife rein und die führt zu nichts Gutem, die führt dich halt einfach so komplett raus.
Voll, ja. Voll. Und du spielst irgendwie die Fugenthemen in verschiedenen Tonarten und zu verschiedenen Zeiten und so, und es ist so alles sehr ähnlich und sehr tonal. Naja.
Ich glaube, es hat schon geklopft.
Stocksteif und Brüder.
Wir haben unseren Gast da. Herzlich willkommen, Eva. Hallo.
Hallo.
Eva ist hier eine der maßgeblichen Gestalterinnen von Ein Ding der Möglichkeit. Wir haben am Anfang schon so ein bisschen was darüber erzählt, was das hier für ein Ort ist, was hier passiert. Aber ehrlich gesagt, kannst du das vielleicht viel, viel besser machen. Was ist das Ding der Möglichkeit?
Das Ding der Möglichkeit, also Ein Ding der Möglichkeit, ist unsere Genossenschaft. Und die haben wir zu 6 gegründet, 2020 im Februar. Haben dann ein Jahr später einen Hof im Wendland gekauft.
Das heißt, ihr habt das gegründet, ohne zu wissen, was das konkret sein wird. So, ihr habt erstmal gedacht, wir wollen sowas machen.
Ja, wir haben uns erstmal zusammengefunden und gedacht, wir wollen raus aus den Städten, ein bisschen naturnah wohnen und leben. Und haben am Anfang gedacht, ob wir irgendwie was fürs Wochenende suchen, und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir eigentlich viel größere Pläne haben, als ein Wochenendhaus zusammen zu bewohnen.
Und wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie kam da die Verbindung?
Wir sind langjährige Freunde. Also die drei Jungs in unserem Gründerteam, Nils, Peter und Kim, sind zusammen in Worpswede aufgewachsen. Also die kennen sich wirklich seit Schulalter.
Und kennen das Land.
Und kennen das Land, ja. Ich weniger gut. Das ist das erste Mal, dass ich auf dem Land wohne. Und unser Hof ist in dem Dorf Salderatzen. Insgesamt sind wir 30 Bewohner in diesem Dorf und die Bewohnerinnen unserer Genossenschaft machen die Hälfte des Dorfes praktisch aus.
Und was habt ihr damit verbunden? Also wir sind ja jetzt hierher gekommen. Wir waren ja auch schon zweimal hier in den letzten Jahren, immer zur kulturellen Landpartie und haben da richtig tolle Partys hier gefeiert und haben das natürlich so im Extremzustand erlebt. Aber jetzt sind wir hierher gekommen und sehen das quasi in so einer Art fertigen Zustand oder so, zumindest ziemlich weit im Prozess. Also ihr wolltet ja erstmal raus aufs Land und irgendwie zusammen wohnen, aber es hatten sich daraus ja noch andere Pläne entwickelt. Also ihr habt ja hier irgendwas draus gemacht aus diesem Hofgut.
Ja, wir wollten, wir haben gemerkt, dass der Gestaltungsfreiraum in den Städten immer enger wurde, auch für uns. Und wir haben gedacht, wir würden gern einen Ort schaffen, also nicht nur für uns, sondern auch, wo wir Gäste willkommen heißen können. Deswegen ist auch ein Hotelbetrieb und ein Campingplatz mit dabei. Und jetzt ein großes Gebäude ausgebaut, das Lab, wo ihr auch geprobt habt. Und diese Fläche von 700 Quadratmeter würden wir gerne nutzen, um mit anderen zusammen co-kreativ Projekte entstehen zu lassen. Ja, also der Claim ist, glaube ich, ein Experimentierfeld für Co-Kreation und Zeitgeist. Das wollen wir schaffen.
Was ich auch interessant finde, also deswegen sind wir ja auch hier, Das geht ja in viele Richtungen. Also ihr habt so eine Kunstaffinität, aber es geht ja auch um andere Sachen. Also man kann hier Vacations machen, habe ich gelesen, einfach hier arbeiten oder Projekte verwirklichen. Woher kommt das denn alles, so diese breite Auffächerung?
Wir wollen möglichst trans- und interdisziplinär arbeiten und denken, dass gerade auch diese Schnittstellen irgendwie interessant sind zwischen Wissenschaft und Kultur oder Mediengestaltung, die wir auch kennen, und Handwerk. Und wir haben auch gemerkt, wir aus dem Gründungsteam und auch die seitdem dazugekommen sind, wir kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen eigentlich zusammen. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir gemeinsam sehr viel mehr und sehr viel schneller auf die Beine stellen können. Und das würden wir gerne weiter so behalten. Genau.
Und in diesem ganzen Bau- und Entwicklungsprozess jetzt hier von dem Ding der Möglichkeit, habt ihr ja wahrscheinlich alle irgendwie Rollen eingenommen, die aus denen ihr so gar nicht kommt, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht, also dass man sehr vielseitig irgendwie mitdenkt, mit anpackt sogar, vermute ich jetzt mal, und da wirklich ganz anders unterwegs ist als im Job oder in der Ausbildung, in der man sonst vorher gesteckt hat, oder?
Ja, also keiner von uns hat vorher einen Hotelbetrieb geleitet oder irgendwie Erfahrung damit, das ist ganz klar. Und wir haben uns aber schon so ein bisschen nach unseren verschiedenen Kompetenzbereichen aufgeteilt. Also Peter, der Bootsbaumeister gelernt ist, hat die Bauleitung gemacht. Der hat natürlich sehr viel mehr Ahnung von Materialien und Bauen und Planung und so weiter als wir. Und ich glaube, ohne so ein bisschen diese handwerkliche Kompetenz mit an Bord zu haben, wäre das ganz schön schwierig geworden die letzten paar Jahre und sehr, sehr teuer. Ja, wir haben, glaube ich, alle sehr viel neue Aufgaben aufgenommen, ja.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt ja dann das hier irgendwie gekauft. Dann habt ihr angefangen, hier ganz viel zu bauen und zu renovieren und zu gestalten. Und währenddessen ja konntet ihr kein Geld verdienen oder habt ihr dann währenddessen noch weiter in euren alten Jobs noch parallel gearbeitet und jetzt ist quasi das Ziel oder vielleicht schon erreicht, dass ihr jetzt nur hier und hierfür arbeitet oder wie war da der Prozess?
Wir haben tatsächlich fast ein Jahr, bevor wir angefangen haben, hier zu bauen, alle für die Gründung schon unsere vorherigen Jobs gekündigt. Sonst wäre das so schnell auch nicht möglich gewesen und haben uns dann voll auf dieses Projekt konzentriert und nur das gemacht. Genau.
Und wie lange? Also bis jetzt oder?
Bis jetzt, ja. Oh. Immer noch, ja. Ja, und das hält uns gerade so über Wasser. Wir verdienen nicht viel und wenn wir, ja, genau, die Stunden alle zusammenzählen würden, die wir in den Bau und in die Renovierung gesteckt haben, dann hätten wir wahrscheinlich einen relativ niedrigen Stundenlohn. Aber ich glaube, das wäre anders auch nicht möglich gewesen. Also der Arbeitsaufwand war zu groß, um noch was anderes nebenher zu machen.
Ihr habt ja richtig was gerissen. Also wenn ich vergleiche in der Zeit, wo wir das erste Mal da waren, Thomas, ich weiß gar nicht, war das vor zwei Jahren, irgendwann während Corona. Drei, ja. Und ich war schon mal früher hier, ne? Ich war als Kind war ich mal hier, da war ich 11. Das ist jetzt 10 Jahre her. Nein, mehr. Nein, das war auf jeden Fall mehr als 20 Jahre her. Und das war damals noch ein ganz anderer Ort, war auch sehr, sehr schön. Aber ich habe hier damals Urlaub gemacht und habe im Heuhotel geschlafen. Und diese Scheune, in der wir jetzt proben, was ja wirklich ein wunderschöner Probenraum ist, mit Blick auf die Wiesen und sowas, das war damals noch ein Schweinestall, glaube ich.
Das ist ein ehemaliger Kuhstall. Aber einen Schweinestall haben wir auch, da wohnen wir jetzt drin. Aber das war aber auch das einzige Gebäude, was wir komplett kernsaniert haben. Man muss auch dazu sagen, wir haben einen Hotelbetrieb übernommen, der hier vorher schon lief. Also das heißt, wir konnten auch von Anfang an immer Geld verdienen zwischendurch. Also als Teil der Übernahme waren wir auch verpflichtet, alle Buchungen und Verträge, die der Vorbesitzer schon gemacht hatte, zu erfüllen, was dann schwierig war mit unseren Bauvorhaben und auch dieser Corona-Zeit natürlich. Aber ja, es war halt dadurch auch möglich, relativ bald ein kleines Einkommen zumindest regelmäßig zu bekommen. Wir haben nicht nur gebaut, sondern gleich halt auch den Business-Teil sofort aufgemacht.
Und was ich ja noch mega spannend finde, also diese ganzen Projekte, das kennen ja wahrscheinlich fast alle Leute, die sich mal entscheiden, wir wollen gerne sowas machen. Die allermeisten machen das ja dann nie oder finden nichts oder es wird schwierig. Und wenn das Leute schaffen, dann habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, dass diese Besetzung, die damit angefangen hat, nach Jahren dann immer noch dabei ist. Also das, was man immer hört, ist, okay, man macht das alles und hat den ganzen Gründungsprozess und ist alles wahnsinnig anstrengend und aufwendig und ganz viele Hürden sind zu überwinden. Und meistens sind die das dann nachher dann ausleben, nicht die, die das Ganze angefangen haben. Und bei euch ist es anders. Ihr seid immer noch zusammen, das Gründungsteam, ne?
Ja, weil zwei Personen, die kurz nach uns dazu gekommen sind, auch schon wieder ausgestiegen oder zumindest hier weggezogen sind. Und ich glaube, das kann jedem passieren, also vor allem bei so einer großen, radikalen Veränderung. Ich wusste auch nicht, ich habe immer nur in Städten gewohnt vorher, ob ich das überhaupt gut finde auf dem Land. Und das weiß man ja immer nicht. Und wir sind ja auch erst seit 3 Jahren hier, wer weiß.
Aber bis jetzt, wie ist das denn jetzt auf dem Land zu wohnen? Du hast ja vorhin in Berlin gewohnt und du warst auch viel unterwegs, warst in Paris und in London und jetzt Salderatzen.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich T-Shirts drucken lasse mit Brüssel, Paris, London, Salderatzen, Berlin. Die würde ich dann auch verkaufen. Aber
super Idee.
Ja, zurzeit sind wir alle glücklich. Also wir haben natürlich auch kleinere und größere Krisen, aber bisher haben wir die alle überstanden und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und man sagt ja, es gibt ganz viele, die, glaube ich, an dem Immobilienkauf schon scheitern, weil es ist super schwierig, sowas zu finden und sowas zu finanziert zu bekommen dann auch. Und dann ist es, glaube ich, nochmal nach 2 Jahren, sagt man, dass ganz oft nochmal so ein Punkt ist, wo Sachen schwierig werden.
Und ich glaube, ich meine, vielleicht auch ein Unterschied zu vielen anderen ist ja, dass ihr euch ja wirklich vollkommen committed habt, ne? Also, dass ihr ein Jahr, also so bevor ihr überhaupt was gefunden hattet, schon eure Jobs gekündigt habt und gesagt habt, wir machen nur noch das. Ich glaube auch, dass das wenige so radikal angehen und vielleicht ist das auch so ein Faktor, der dann am Ende dazu führt, dass man dann auch was findet und dass man diese ganzen Schwierigkeiten beim Kauf und bei der Finanzierung dann auch mit genügend Energie und Zeit angehen kann, weil man sie eben hat und sie sich geschaffen hat, ne?
Ja, das ist natürlich auch, ich glaube, dadurch, dass wir sind alle so Mitte 30 bis Mitte Anfang 40, als wir das gestartet haben, da ich glaube, mit 25 hätte ich das finanziell natürlich nicht stemmen können und auch emotional nicht diese Reise machen können. Ich glaube, denke ich mir immer wieder, dass ich, wenn ich an mein Ich vor 10 Jahren denke, wo ich das davon auch schon geträumt habe, von solchen Projekten, dass das hätte niemals funktioniert. Also das hätte ich nicht hingekriegt, glaube ich, diese Ruhe zu bewahren bei so großen Entscheidungen und großen Veränderungen und Konflikten auch zwischen Menschen.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir als klassisches Orchester hier gelandet sind und ihr habt ja irgendwie schon auch eine Vision, was so Kunst und Kultur für die Zukunft angeht. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, also wir haben gemerkt, dass außerhalb der kulturellen Landpartie, wo hier super viele Leute hier sind, das natürlich die dünn besiedelste Region aus Deutschland ist und es hier auch schon dafür schon auch relativ viel kulturelles Angebot hier gibt, obwohl es eine sehr ländliche Region ist. Deswegen ist es für den Kulturteil schwierig, hier sehr viel Publikum zu finden außerhalb dieses einen Festivals zurzeit. Und die Ruhe und der Raum bietet sich natürlich an, um hier Sachen zu erarbeiten. Und das passt natürlich auch gut zu unserer Vision. Deswegen würden wir hier gerne wirklich Zeiträume klar definieren, in denen wir nur Künstlerinnen hier beherbergen und den Raum nutzen, um Künstlerinnenresidenzen hier stattfinden zu lassen. Und wir werden das ab nächsten Jahr auch wirklich im Januar, Februar machen und die 2 Wochen vor der kulturellen Landpartie. Das ist ganz klar und wir versuchen gerade Finanzierung dafür zu finden, um auch wirklich größere Projekte wie euer Orchester zum Beispiel hier einladen zu können und das auch gerecht bezahlen zu können.
Das heißt, wir sind gerade schon so eine Art Pilot noch, oder? Was das angeht. Ja,
ja, wir sind gerade ein Pilot, wir haben gerade das, die erste Phase des Aller-Land-Förderprogramms des Bundes bekommen, was wir zusammen hier mit der Region machen, mit dem Landkreis und 2 anderen Projekten, Kunstprojekten hier. Und ja, da wissen wir, glaube ich, Mitte nächsten Jahres mehr, ob wir da Finanzierung dann für solche Sachen haben für die nächsten 5 oder 6 Jahre.
Und vielleicht die kulturelle Landpartie, kannst du dazu auch noch kurz was sagen, weil vielleicht viele das nicht unbedingt kennen? Ja.
Also die kulturelle Landpartie ist, glaube ich, eines der größten dezentral organisierten Kulturfestivals in Deutschland, auf jeden Fall in Norddeutschland und ist entstanden aus der Anti-Atom-Bewegung, die hier sehr präsent war. Und ist ein großes Festival, in dem alle Kunsthandwerkerinnen und Kulturschaffenden der Region für die Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten und Himmelfahrt und Pfingsten selbst auch ihre Ateliers aufmachen und viele Fahrradtouristen sich verschiedene Höfe, verschiedene Ateliers, verschiedene Vorstellungen und so weiter hier anschauen können.
Ja, das wissen ja viele gar nicht, aber das Wendland ist ja total lebendig. Also du meintest, es ist eine sehr leere Gegend, also sehr wenig bevölkert. Irgendjemand meint es mir auch, der dunkelste Ort Deutschlands ist irgendwie 30 Kilometer von hier entfernt. Ja. Also zum Sterne gucken kann man hierher kommen, aber es ist halt sau viel los, ne? Es gibt wirklich, wirklich sehr viel.
Ja, sehr viele Menschen, die aus dieser Protestbewegung hierher gekommen sind, sind hier geblieben, weil es hier sehr schön ist und…
Gegen Gorleben, ne?
Gegen Gorleben, genau.
Ich war ja auch mal auf einer Demo als Kind, das weiß ich noch, Grüne Jugend.
Hier,
ja, also wo war das? Lüchow, ja. Also, ja, hier im Seck.
Und diese kulturelle Landpartie ist schon echt total faszinierend. Also, viele kennen das ja, aber die das noch nicht kennen oder nicht erlebt haben, können sich darunter, glaube ich, gar nicht so viel vorstellen. Aber das ist ja wirklich verrückt, weil dieser ganze Landkreis, also irgendwie über viele, viele Kilometer, jedes Dorf, jeder Hof macht da irgendwie mehr oder weniger mit. Und diese ganzen Landstraßen überall ist ganz viel Verkehr von so irgendwelchen Wohnmobilen und ganz vielen Leuten, die mit dem Fahrrad rumfahren und so. Und also wirklich, also über, weiß ich nicht, wie viel, 50, 100 Kilometer Umkreis ist überall irgendwas los für 2 Wochen. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal, also weil wir hier was gemacht haben, sind wir ein bisschen rumgefahren und so und ich fand es wirklich sehr faszinierend.
Ja, und wir kooperieren, seit wir hier sind, mit dem DTECT Festival für die Zeit. Also wir kuratieren immer mit denen zusammen einen Tag an der kulturellen Landpartie und dadurch sind wir auch zu der klassischen Musik gekommen als großer Teil unseres Kulturprogramms hier und sind sehr glücklich über diese Kooperation auch.
Ja, Ja, ich kann ja sagen, wir sind auch sehr glücklich über diese Kooperation. Ja, wir proben hier ja für unseren Darkroom, ein Live-Hörspiel im Dunkeln, was wir jetzt wieder aufnehmen. Wir proben gerade den ersten Darkroom wieder, den wir vor 10 Jahren oder sowas das erste Mal gemacht haben, mit Musik von Philipp Glass und jetzt 9 Stücken, die dazugekommen sind von Nadja und Lili Boulanger. Und die Geschichte geht um den Südpol, also die Eroberung des Südpols. Und das ist so eine schöne Probenatmosphäre, die wir hier haben. Also es ist besser kann man sich es eigentlich nicht vorstellen.
Ja, und ich meine, das ist ja quasi das, was ihr gewonnen habt durch das, was ihr alles investiert habt, ist ja dieses gemeinschaftliche Leben. Also nicht nur wahrscheinlich, aber unter anderem, dass man das eben hier nicht alleine macht, sondern dass man mit Menschen ganz unkompliziert, ganz dicht Dinge zusammen entwickelt. Und das ist ja was wir jetzt auch für einen kurzen Zeitraum auch ein bisschen haben. Eben gerade, das habe ich vorhin schon erzählt, dass wir hier nicht die ganze Zeit alle ganz schnell wieder wegfahren und alle haben noch ganz viel vor, sondern dass es viele Momente gibt, in denen wir uns auch einfach über den Weg laufen und dann kann man mal kurz was besprechen oder einfach auch mal über Nicht-Berufsdinge miteinander sprechen, was bei uns gar nicht so oft passiert. Deswegen ist es für uns auch super schön, da so einen kleinen Anteil daran zu bekommen, an diesem gemeinschaftlichen Leben, das man hier sehr gut haben kann.
Ja, das freut mich.
Vielen Dank, Eva. Also vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, aber vor allem auch erstmal vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Wir haben noch eine kleine Musikaufnahme für euch, wie wir es ja in fast jeder Folge haben. Und ich würde sagen, das sage ich vielleicht jedes Mal, dass was ganz Besonderes ist, aber heute ist wieder was ganz, ganz Besonderes.
Wir haben für diesen aktuellen Darkroom jetzt hier gerade ein paar kleine Stückchen dabei, die von Nadja und Lili Boulanger komponiert worden sind. Das ist alles so fast zur gleichen Zeit wie die Eroberung des Südpols entstanden, also so 1914, 1918. Und das sind kleine Klavierstückchen. Gerade Lili, die haben eigentlich beide wirklich nur sehr wenig komponiert. Lili ist ja sehr früh gestorben und Nadja hat dann relativ bald auch fast ganz, glaube ich, aufgehört zu komponieren und war ja dann eine der berühmtesten Kompositionslehrerinnen und Professorinnen da in Paris für viele, viele Jahre und fast alle berühmten Komponistinnen und Komponisten des 20. Jahrhunderts haben bei ihr studiert. Und von beiden haben wir 3 oder 4 kleine Klavierstückchen jetzt in diesem Darkroom dabei, die wir extra haben bearbeiten lassen von Maren Wilhelm. Und die haben jetzt quasi hier in Salderatzen das Licht der Welt erblickt. Und wir werden morgen so eine ganz kleine Ruffe, so einen Mitschnitt eigentlich nur machen, den wir jetzt gleich, also dann hier an den Podcast einmal dranhängen. Und deswegen wissen wir auch noch nicht, welches Stück wir dann nehmen, aber eins von den.
Aber voll gut, jetzt haben wir schon mal so die Messlatte so hochgelegt, jetzt müssen wir uns mal noch anstrengen, ne?
Ja, die müssen gut werden. Also genau, wir müssen einfach mal schauen, welche wir euch jetzt zumuten können von diesen Aufnahmen. Vielleicht, also im besten Fall können wir uns nicht entscheiden, weil sie alle so gut sind.
Genau, es sind ja keine Studioaufnahmen, sondern wir hängen da einfach so ein Mikro rein. Und der Probenraum ist zwar wunderschön, aber den können wir vielleicht im Laufe der nächsten Jahre akustisch noch ein bisschen optimieren. Aber er klingt trotzdem gar nicht schlecht. Also mal gucken, vielleicht, man wird es ja im Podcast jetzt gleich hören.
Also viel Spaß mit Nadja und Lili Boulanger und bleibt dabei, hört uns wieder zu, wenn wir wieder eine neue Folge Stock, Steff und Prüder haben. Folgt dem Orchester auf Instagram, Facebook und was auch immer, wo wir sind. Kommt in die Konzerte, verschenkt es immer zu Weihnachten und zu Geburtstagen. Ich habe gehört, das ist eine gute Idee, unsere Konzertkarten zu verschenken, von daher. Und kommt vor allem auch mal bei einem Ding der Möglichkeit vorbei. Hier kann man wunderbar arbeiten, aber auch Urlaub machen. Also bis bald. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Stückchen von Nadja und Lili Boulanger. Das sind diese Klavierstücke ganz kurz, aber sehr, sehr schön von unseren Proben in Salderatzen.